Arme zu kommen. Hallo.
Hallo.
Ja, funktioniert. Ja, ich bin es.
Hallo.
Moin, sagt man bei uns im Norden. Oder moin, moin. Wie geil euch das? Hallo, ich freue mich wirklich hier zu sein. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich heute Gottes Wort mit euch teilen darf. Ich freue mich wirklich über jeden, der heute hier ist. Auch über unsere Gäste, die wir heute hier haben. Es ist wirklich schön, es ist immer eine Freude, in diese Gemeinde zu kommen für mich. Wirklich. Ich fühle mich manchmal wirklich geehrt, Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich finde das wirklich richtig, etwas richtig Schönes. Einfach, dass Gott uns hier hingerufen hat, dass wir Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Dass wir miterleben dürfen, wie diese Gemeinde wächst und gedeiht. Das ist wirklich eine Gnade von Gott. Und ich möchte mit euch heute etwas aus Gottes Wort betrachten. Ich möchte euch bitten, wenn ihr eine Bibel dabei habt, holt die mal kurz raus. Ich bin immer ein Freund davon, dass man die rausnimmt, draufschaut, liest. Kann auch auf dem Handy sein, alles gut, wir sind ja modern. Auch für dich, Stefan, genau. Wenn ihr eine Bibel habt, holt die mal raus und schlagt die bei Lukas 6 auf in eurer Bibel. Lukas Kapitel 6. Und zwar ab Vers 27. Lukas Kapitel 6, ab Vers 27. Vielleicht können wir das auch darauf projizieren kurz. Genau. Und ich möchte einmal das vorlesen. Verse 27 bis 36 wollen wir heute mal drauf schauen. Da sagt Jesus Folgendes. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib bei jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich möchte die Predigt heute mal mit einem kleinen Beispiel starten, das ich vor vielen Jahren schon im Internet gesehen habe. Das ist nur so ein kurzes Video. Aber wenn man da mal ein bisschen nachforscht, dann kann man das ist ein Gerichtsprozess, kann man fast den ganzen Gerichtsprozess im Internet schauen. Ich glaube, das geht 1,5 Stunden. Kann man Artikel drüber lesen. Für manche ist es nur so ein bisschen emotionales Video. Da sieht man einen Mann, der vor Gericht steht, weil er 48 Menschen ermordet hat in den USA. Nachher ist rausgekommen, dass es ungefähr 70 waren, vielleicht sogar mehr. Größtenteils Frauen hat er ermordet und zwar sehr brutal ermordet. Es war ein Serienmörder und er stand vor Gericht, weil er die ermordet hat. Und das war sowas, das hat sich bei ihm im Leben so entwickelt, dass verschiedene Dinge hat er mal in Interviews erzählt, wie er dazu kam, dass er zu einem Mörder wurde letztendlich. Und in diesem Gerichtsprozess ist ja in Amerika so, das ist glaube ich auch in Deutschland so, dass die Zeugen der Opfer vortreten können und dem Angeklagten was sagen können. Und dann sind die ganzen Eltern von den Menschen, die er ermordet hat, eben größtenteils Frauen, meistens waren das Töchter, die gestorben sind eben dann, sind die Eltern nach vorne gegangen, ans Pult, und die meisten haben dann so etwas gesagt, sieht man auch in dem Video. Ich hoffe, dass sie einen grausamen Tod sterben. Ich hasse sie. Sie haben mir alles genommen. Sie sind ein grausamer Mensch. Ich hoffe, sie sterben und sie leiden in ihrem Leben. Ganz viele Menschen sind nach vorne gegangen. Und auch verständlich. Stell dir vor, dein Kind wird ermordet von jemandem. Auf sehr grausame Art und Weise. Da ist Wut, da ist Hass da. Da ist irgendwie... Das ist Emotion, die wird viel genommen, das ist Schmerz, das ist fatal. Das ist alles sehr verständlich. Und dann kommt, sieht man in diesem Video einen Mann nach vorne kommen, ein Vater. Und du siehst ihn nach vorne kommen. Ach, danke dir, das ist lieb von dir. Dann sieht man einen Vater nach vorne kommen, der hat so einen langen Rauschebart. Und du siehst in seinen Augen an, dass es ihm wirklich schwer fällt, was er jetzt sagen wird. Und dann geht er nach vorne zu diesem Pult, stellt sich dorthin und er seufzt. Und du kannst fühlen, du kannst sehen in seinen Augen, was er jetzt sagt, das fällt ihm nicht einfach. Und dann guckt er dem Mörder in die Augen. Der Mörder, der war die ganze Zeit eiskalt. Auch in den Gerichtsprozessen davor wird er beschrieben, in den Privatgesprächen, emotionslos, psychopathisch, eiskalt, keine Emotion darüber, dass seine Opfer, die er umgebracht hat. Auch als die Leute sagen, wir hassen sie, sie haben ja alles genommen. Er geht nach vorne und sagt, Herr, sowieso, hier sind viele Menschen heute, die sie wirklich hassen. Und er sagt, ich bin nicht einer von diesen Menschen. Und sie haben es mir wirklich schwer gemacht, an das zu glauben und das zu leben, was ich glaube. Das haben sie mir wirklich schwer gemacht. Und das ist Gottes Wort. Und da steht, dass Gott vergibt, dass Gott mir vergeben hat. Und dann seufzt er und sagt, Herr Ridgway, so heißt dieser Mörder, Ihnen ist vergeben. Ich vergebe Ihnen. Und in dem Moment kann man sehen, wie dieser Mörder dort sitzt im Gerichtsprozess und auf einmal in Tränen ausbricht, wie als würde eine Mauer um sein Herz zusammenbrechen. Und er bricht in Tränen aus, nimmt sein Tuch. Und das erste Mal in diesem ganzen Prozess, auch davor schon die Prozesse, fängt dieser Mörder an zu weinen und bitterlich zu bereuen, was er getan hat. Keine Frage, es ist grausam, was er getan hat. Dieser Vater hatte allen Grund, diesen Menschen zu hassen bis zum Tod. Aber er ist nach vorne gegangen, seufzt und hat gesagt, Herr Ridgway, Sie haben mir meine Tochter genommen, aber ich vergebe Ihnen, weil ich glaube an Gott und Gott hat mir auch vergeben. Und ich möchte mit euch, ich habe uns mal so 4 Punkte mitgebracht heute, ich möchte mit uns mal zu Anfang heute darüber nachdenken. Jesus spricht hier über die Liebe zu den Feinden. Und ich möchte mit euch zu Anfang mal darüber nachdenken, was normale Liebe ist. Und Jesus sagt das hier. Was denkst du, was ist normale Liebe? Jesus sagt das hier sehr, sehr gut. Er sagt hier, ich fange mal nicht von Anfang an chronologisch, sondern ich fange mal mit den Versen 32 bis 34 an. Da sagt Jesus, und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank erwartet ihr dafür, denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank erwartet ihr dafür, denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Das ist ganz normale Liebe, von der Jesus spricht. Adam und Eva haben im Garten Eden von der Baum der Erkenntnis, haben sie Frucht genommen, sie haben davon gegessen, sie haben Gottes Grenze überschritten, haben gesündigt gegen Gott. Sie haben gesündigt gegen Gott, Gott hat sie aus dem Garten Eden fortgeschickt. Er hat einen Engel mit einem flammenden Schwert dorthin gestellt, dass sie dort nicht mehr eintreten können. Sie wurden getrennt von Gott durch die Sünde und seitdem leben wir in einer gefallenen Welt und wir sind alle Sünder. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, was ein ganz normaler Sünder, also wir, ich, William Fermo, bin ein Sünder, was wir alle tun, ist, wir lieben die, die uns lieben, wir tun Gutes denen, die uns Gutes tun und wir leihen denen, die uns etwas leihen. Und er sagt hier dreimal, denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Auch die Sünder tun das alle. Das heißt letztendlich, alle Menschen, verstehen wir, alle Menschen tun das. Und das ist ganz normal. Das ist etwas ganz Normales. Das ist, man könnte sagen, das ist eigentlich das Mindeste, was man von einem Menschen erwarten kann, oder? Dass wenn mir jemand einen Gefallen tut, dass ich ihm auch einen Gefallen tue. Dass wenn mich jemand liebt, ich ihn auch liebe. Dass wenn mir jemand was leiht, kann ich erwarten, er gibt mir das zurück, wenn ich ihm etwas leihe. Zum Beispiel bei der Bank. Ich gehe hin, hole mir einen Kredit. Die Bank weiß, du gibst mir das zurück. Die Bank leiht dir nicht einfach so Geld, ohne dass du das zurückgibst mit Zinsen. Versteht ihr, das ist ganz normal in unserer Welt. Und wenn wir so handeln in unserem Leben, unterscheidet ein Menschen erstmal überhaupt nichts. Ein Christ überhaupt nichts zu einem anderen Menschen. Mich unterscheidet nichts zu einem anderen Menschen, wenn ich ganz normal handle, ganz normal liebe, wie alle lieben. Das ist ja quasi das Mindeste, was Gott erwartet. Und das Krasse ist, manchmal erwarten wir sogar noch Dank dafür. Wir erwarten manchmal Dank dafür, für etwas, was doch ganz normal sein sollte eigentlich. Wir erwarten, wenn ich jemandem etwas Gutes tue, wenn jemand mir zum Beispiel etwas Gutes getan hat, zum Beispiel in unserer Werkstatt war das so, früher in der Ausbildung, da kam manchmal ein Nachbar vorbei, der wollte irgendwie, dass man ihm ein Brett mal hobelt und dann auf ein bestimmtes Maß sägt. Und wenn er das ein paar Mal mehr wollte, dann, und der hatte irgendwie den Beruf als Maler, dann ist mein Boss irgendwann zu ihm hingegangen und hat gesagt, hey, sowieso, guck mal, ich habe dir jetzt ein paar Mal einen Gefallen getan, vielleicht kannst du mir mal in meiner Werkstatt den einen Raum streichen. Sagen wir, ja, eine Hand wäscht die andere, klipp und klar, ich komme zu dir, du hast mir das Brett gehobelt, ich streiche dir deinen Raum da mal kurz. Aber manchmal erwarten wir sogar noch Dank dafür, für das ganz Normale, was wir tun. Wenn mir jemand Gutes tut, dann ist es doch normal, dass ich ihm auch was Gutes tue. Und manchmal leben wir so mit dieser Erwartungshaltung, dass Gott uns sogar noch, oh, ich tue jetzt was ganz Besonderes vor Gott, wenn ich jemandem anderen etwas Gutes tue, vielleicht aus meinem ganz engen Umfeld, Familie oder Freunde, der mir ja auch immer was Gutes tut. Ich tue was ganz Besonderes. Nein, tun wir nicht. Wir tun das Minimum, wenn wir das tun. Das Mindeste. Und ich sage ehrlich, ich scheitere manchmal sogar an diesem Minimum. Das ist traurig. Jesus spricht aber ganz anders. Jesus sagt in der Bibel, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz. Eine Stadt auf einem Berg kann nicht verborgen bleiben. Sie kann es nicht. Jeder sieht diese Stadt. Jemand stellt sein Licht nicht unter dem Scheffel, sondern auf den Scheffel. Das heißt, wenn man ein Nachfolger Jesu ist, dann sollte man sichtbar sein für diese Welt als ein Licht, ein Salz, eine Stadt, ein Licht auf einem Scheffel. Man sollte lichtbar sein. Man muss erkennen, dass da ein Unterschied ist. Jesus sagt, wenn man Jünger sein will, nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Damit macht man einen Unterschied. Und das Krasse ist, daran will ich kurz erinnern, wir unterschätzen manchmal so diesen Einfluss, den die Welt auf uns hat. Wir haben hier in Deutschland sehr viel Wohlstand. Wir haben keine Verfolgung wie in den islamischen, asiatischen Ländern. Wir haben hier sehr viel Wohlstand. Uns geht es schon sehr gut, muss man sagen, hier. Und ich finde eigentlich, dass das eine viel schlimmere Verfolgung ist. Unser Wohlstand, dass es uns hier gut geht, dass wir viel haben. Das ist eigentlich schlimmer, weil das ist eine Verfolgung, könnte man sagen, im Geist. Es gibt uns Gemütlichkeit und Bequemlichkeit, dass wir keinen Grund sehen, dass wir irgendwie einen Unterschied machen müssen auf der Arbeit. Wenn wir auf der Arbeit sind, ja, die lästern doch alle über den einen. Dann lästere ich halt mit, ist doch egal. Da ist einer, der ist immer alleine beim Mittagessen. Ja, niemand setzt sich zu ihm. Warum muss ich mich zu dem setzen? Wir passen uns automatisch unserem Umfeld an. Ich merke das auch immer wieder auf der Arbeit. Bin ich immer wieder versucht, so wie meine Kollegen zu handeln, die Jesus nicht kennen. Immer wieder versucht, mich der Welt anzupassen. Wir dürfen nicht unterschätzen, es wäre stolz zu denken, dass die Welt keinen Einfluss auf uns hat. Sie hat einen Einfluss auf dich und mich. Sie hat auch diesen Einfluss in dem Sinne, dass wir ganz normal leben. Weil das ist ganz normal deutsch auch, oder? Deutsches Denken ist so, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich tue dir was Gutes, dann tust du mir auch was Gutes. So eine Hand wäscht die andere. Das ist eigentlich ziemlich deutsches Denken, oder? Wir haben ja in Deutschland gerade so eine Schuldkultur. Es gibt so andere Kulturen, die sind eher so Schamkulturen. Ich würde mal sagen, im Westen haben wir eher so eine stärkere Schuldkultur, sodass wir viel so mit Schuld zu tun haben. Sagen zumindest so irgendwelche Experten, dass das so ist. Dass wir so eine Schuldkultur haben. Und das bestärkt das ja eigentlich noch mehr, viel mehr, dass wir uns dann auch schuldig fühlen. Ah, er hat mir was Gutes getan, dann muss ich irgendwie auch was Gutes tun, ja, damit mein Gewissen befriedigt ist. Aber Jesus fordert uns hier raus. Und zwar spricht Jesus hier von einer außerordentlichen Liebe, eine Liebe, die nicht normal ist. Eine ungewöhnliche Liebe, von der Jesus hier spricht. Er sagt, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die dich hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Das ist eine Liebe, die nicht von dieser Welt kommt. Das ist eine ganz andere Liebe. Und dieser Unterschied zeigt sich darin, wenn wir so lieben, wie Jesus liebt. Weil das ist eine Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat. Die ist nicht normal in unserem System quasi drin. Und ich weiß nicht, kennt ihr alle Dietrich Bonhoeffer? Bestimmt schon mal gehört, ne? Den Namen. Und er hat ein sehr gutes Buch geschrieben, kann ich nur empfehlen, das heißt Nachfolge, das Buch. Neben der Bibel ist das wirklich eins der Bücher, Bibel, bestes Buch, aber ein Buch, was mich wirklich sehr geprägt hat. Das Buch Nachfolge, sehr gutes Buch. Und er spricht da an einer Stelle von der Liebe zu unseren Feinden. Und er sagt einen Satz, den finde ich sehr, sehr schön. Er sagt, Liebe sucht nicht danach, ob sie erwidert wird, sondern sie sucht nach dem, der sie braucht. Das heißt, versteht ihr, die Liebe sucht nicht danach, dass sie erwidert wird vom anderen. Weil das ist diese Liebe, die was vom anderen erhofft. Das ist diese normale weltliche Liebe. Sondern Jesus spricht, er spricht hier von einer Liebe, die nach dem sucht, der sie braucht. Und dazu müssen wir verstehen, okay, das ist eine Liebe, die Jesus hatte. Die Frage ist, wie hat Jesus dann geliebt? Und das ist diese Liebe, die wir in den ersten Versen hier sehen. Das ist diese Liebe zu den Feinden, die Jesus hier beschreibt. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Dem, der von dir nimmt, der von dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, behandelt auch ihr sie gleicherweise. Das ist eine Liebe, die Jesus uns vorgelebt hat. Das heißt, wenn ich Jesus gar nicht kenne, dann kann ich diese Liebe gar nicht wirklich verstehen. Jetzt ist die Frage, okay, was für eine Liebe hatte Jesus dann zu uns? Jesus liebt dich sehr. Aber was für eine Liebe hat er für dich gehabt? Die Liebe, die Jesus zu dir gehabt hat, ist folgende. Die Menschen damals, die Pharisäer, die anderen Menschen, wir hatten ja gerade Ostern, da haben wir von der Passion gehört, die haben Jesus gehasst, die waren seine Feinde. Er hat für sie gebetet, sie geliebt. Diese Menschen haben ihn geschlagen und gegeißelt und ausgepeitscht. Er ist nicht weggerannt oder so. Er hat alle Schläge auf sich genommen. Alle Schläge hat er auf sich genommen. Wenn sie ihm auf die Backe geschlagen haben, und es steht auch in der Bibel, dass sie ihn geschlagen haben, ist er nicht weggegangen. Er hat die Schläge genommen, wie er steht. Wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bietet er auch die andere da. Die Leute haben ihn gehasst, haben ihn geschlagen. Er ist nicht weggegangen. Er wurde gefoltert, weil er dich liebt. Er hat die gesegnet, die ihn verflucht haben. Er hat für die gebetet, die ihn verfolgt und gehasst haben. Und er hat diese Liebe letztendlich zu dir gezeigt, weil er an dieses Kreuz gegangen ist und für dich gestorben ist. Er hat letztendlich den ganzen Tod auf sich genommen, weil er dich liebt. Er hat das Kreuz auf sich genommen, er hat den ganzen Tod. Er hat unsere Sünden, er hat unsere Schuld auf sich genommen, weil er dich liebt. Er hat den Weg der Kreuzigung auf sich genommen, das Kreuz zu tragen, weil er dich liebt. Er hat all das Leid und die Schmach und die 3 Tage im Reich des im Totenreich auf sich genommen, weil er dich liebt. Und wenn wir diese Liebe, die Jesus zu uns hatte, wenn wir dieses Kreuz nicht unser Leben verändert, dass wir anfangen, auch so wie Jesus zu lieben, dann haben wir das Kreuz nicht verstanden. Wenn das keinen konkreten Impact auf dein privates Leben hat, dann haben wir das Kreuz nicht verstanden. Und mir ist das oft passiert. Ich möchte euch mal kurz erzählen, wo ich das voll versemmelt habe. Das war letztes Jahr, als wir noch in der Bibelschule waren, Pfaffer und ich, da war so ein Mann, der ist manchmal zu Gast gekommen. Der hieß Olaf. Und der, ich weiß nicht, kennst du ihn noch? Der war immer so ein bisschen dreckig gekleidet. Ich glaube, der war nicht obdachlos, aber so ein bisschen dreckig gekleidet, ein bisschen ungepflegt, ein bisschen komisch, so würde man sagen, Menschen. Und keiner mochte so wirklich mit dem Kontakt haben. Aber das war ein lieber Mann, netter Kerl. Und der war auch manchmal ein bisschen so problematisch, irgendwie für manche musste auch einmal zurechtgewiesen werden. Da kam immer wieder so zu Besuch auf die Bibelschule, einfach, ich glaube, der hat einfach nach Gemeinschaft so ein bisschen gesucht. Das war ein richtig lieber Kerl eigentlich so. Ich habe mal ein bisschen mit ihm gesprochen, der hatte auch keine einfache Vergangenheit, glaube ich. Und dann hatten wir so ein Mittagessen da, so ein großes Brakeburger. Da gibt's sowas, und da wurden so Burger gebraten. Und dann sind alle zusammengekommen und dann ist der auch gekommen. Und dann hat er sich, alle haben sich so an Tische mit ihren Freunden gesetzt, ihre Clique, ihre Peergroup, so ihre Leute. Und dann hat der sich irgendwo außen an einen Tisch gesetzt, ganz alleine. Weil er halt irgendwie auch so ein bisschen schüchtern manchmal war, glaube ich. Und er saß da ganz alleine, keiner mochte sich wirklich zu ihm setzen, manche haben auch so ein bisschen komisch über ihn geredet. Und ich saß da am Tisch und ich habe zu ihm geschaut und ich dachte so, gehst du da jetzt hin? Oh nee, kein Bock, ey. Es war irgendwie angenehm, mit meinen Freunden da zu sitzen, mit denen, die man kennt, mit denen man sowieso immer über das Gleiche spricht. Wie war die Woche? Alles gut? Der saß da ganz allein, dachte ich, oh nee, keine Lust. Und dann ist Folgendes passiert. Dann kam unser Schulleiter, quasi die höchste Instanz unserer Schule, ging zu diesem Tisch, wo der alleine saß, hat sich zu ihm hingesetzt und sich mit ihm unterhalten die ganze Zeit. Ganz alleine, die zwei nur. Und ich habe da hingeschaut und das hat mir wirklich ins Herz geschnitten in dem Moment. Ich musste danach in meinem Zimmer auf meine Knie gehen, darüber Buße tun, weil ich gesehen habe, ich habe diesen Menschen der kann mir gar nichts geben. Der kann mir kein Geld geben, wenn ich ihm vielleicht mal was leihe. Der hat nämlich manchmal auch so gefragt, ob man ihm was auslegen kann oder so. Der kann mir nichts zurückgeben. Der kann mir vielleicht auch nicht mal Liebe geben. Und ich hatte keine Lust darauf. Aber unser Schulleiter, der quasi die höchste Instanz der Schule war, hat die Demut und Liebe besessen, sich zu dem Niedrigsten dort zu setzen und mit ihm Zeit zu verbringen, wo sich niemand hinsetzen wollte. Das hat mir wirklich ins Herz geschnitten in diesem Moment. Da habe ich das wirklich verfehlt. Und ich weiß noch, ein paar Tage später war er in der Schule und ich habe ihn dann gesehen und dachte, da ist er, komm, jetzt aber. Und das, ich hatte eigentlich wieder keine Lust darauf irgendwie. Das hat sich nicht richtig und nicht gut angefühlt. Und das muss es auch nicht. Unsere Emotionen und Gefühle sollen uns nicht leiten. Das ist nicht der Maßstab für dein Leben, deine Emotionen. Wenn wir immer nach unseren Emotionen und Gefühlen handeln, dann sind wir wie ein Grashalm, der von links nach rechts geschwungen wird. Dann sind wir wie eine Welle, die hoch und runter geht. Die Emotionen sind nicht der Maßstab für dein Leben, sondern die Bibel ist der Maßstab für dein Leben. Das Wort Gottes. Und ich habe mich in dem Moment nicht danach gefühlt, zu ihm hinzugehen. Aber ich habe gesagt, komm, ist jetzt wirklich sowas von egal. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe gefragt, hey, kann man dir irgendwas Gutes tun oder so? Und er sagte nur, du, hast du eine Serviette? Und ich war so, na klar. Und ich habe mich gefreut, bin rumgerannt wild, habe irgendwo gesucht, habe eine Serviette geholt und eine Serviette gegeben. Und er hat mich mit seinen lieben Augen angeguckt und gesagt, danke dir. Dann ist er rausgegangen, hat irgendwas gegessen oder so. Und ich habe mich super gefreut, dass ich ihm eine Serviette geben konnte. Es war nur so eine Kleinigkeit. Aber an dem Moment, da hat es sich nicht richtig angefühlt. An dem Tag davor, wo ich mir zu stolz war, mich zum Niedrigsten hinzusetzen, weil ich dachte, ich wäre irgendwas Besseres oder so, hat es mir richtig ins Herz geschnitten. Aber Jesus hat diese Liebe vorgelebt. Er hat sich erniedrigt für dich und ist ans Kreuz gegangen und dort gestorben für deine Sünden. Er hat den Tod und die Sünde auf sich genommen. Er ist ins Totenreich gegangen und am dritten Tag auferstanden, weil er dich liebt, weil er dich wirklich liebt. Und er hat das bewiesen. Er hat die linke und rechte, alle Wangen hingehalten, als er geschlagen worden, seinen ganzen Rücken ausbluten lassen. Er hat sich anspucken lassen, Kleider vom Leib reißen lassen, weil er dich liebt. Er hat deine Schuld und deine ganze Sünde hat er getragen. Von dieser Liebe spricht Jesus und das ist eine Liebe, die nicht normal ist. Ich weiß es noch, letztens hat jemand mal zu mir auf der Arbeit gesagt, boah ja, er hat von irgendjemandem gehört, der jemanden umgebracht hat, oh, das sind Unmenschen, das sind Tiere. Also wenn jemand umbringt oder bei Muslimen, höre ich das oft beim Straßeneinsatz, dann ist es so, wenn du lügst, das kann Allah nicht vergeben, dann ist alles vorbei. Das heißt, wenn du lügst, dann ist dein Leben eigentlich vorbei. So einen Gott haben wir nicht. Wir haben einen Gott, der barmherzig ist und der gütig und liebend ist. Jeder Mensch kann zu ihm kommen und kann Vergebung erlangen. Und von dieser Liebe spricht Jesus, dass selbst ein Mensch, der jemanden umgebracht hat, der lügt oder was auch immer, kann Vergebung erlangen. Und ich habe mir das hier mal so aufgeschrieben als Hilfe, Jesu Liebe und Vergebung zu erkennen, zerbricht die Mauern des Stolzes um unser Herz. Ich weiß noch, nach meiner Bekehrung habe ich erkennen, als ich sehen durfte, wie viel Sünden ich hatte und dass Jesus für mich gestorben ist, wie viel Sünden in meinem Leben sind, hat das echt dieses ganze Herz zusammenbrechen lassen. Und dieser ganze Stolz, ich habe meine ganze Schwachheit vor Gott gesehen. Aber das ist gut, wenn er das tut. Und wenn du heute siehst in deinem Leben, da ist vielleicht jemand auf der Arbeit, jemand in meiner Familie, und das geht für Ungläubige und Ungläubige. Oder jemand hier in der Gemeinde. Oder jemand auf der Straße. Etwas, wo du hilfst. Ist egal. Dem du deine Liebe verweigerst, dann tu Buße darüber. Bring das vor Gott. Weil Jesus war sich nicht zu gut, ans Kreuz zu gehen für dich, der Herr der Herrlichkeit. Und ich möchte das nochmal betonen. Jesus spricht hier von einer außerordentlichen Liebe, eine außergewöhnliche. Wisst ihr, Deutsch ist so schön praktisch. Außergewöhnlich heißt etwas, was außerhalb von dem Gewöhnlichen ist. Die gewöhnliche Liebe ist, ich tue denen Gutes, die mir Gutes tun. Eine außergewöhnliche Liebe ist eine Liebe, die dem Gutes tut, der mich sogar hasst, der mich töten will. Die verfolgten Christen und anderen, die erfahren das so viel, dass sie verfolgt werden, umgebracht, ausgegrenzt werden. Aber das können wir auch hier erfahren. Du kannst auch hier Ausgrenzung erfahren in Deutschland. Frage ist nur, hast du die Handbremse in deinem Glaubensleben vielleicht ein bisschen oder ein bisschen viel angezogen? Fährst du im Schritttempo im Glaubensleben? Mein Mentor damals hat mal zu mir gesagt, das habe ich nie vergessen, wenn du keine Verfolgung erlebst, weil Jesus sagt ja in der Bibel ganz klar, jeder, der an mich glaubt, wird Verfolgung erleben. Punkt. Er sagt, es gibt nur zwei Gründe, wenn du keine Verfolgung erlebst. Entweder Gott hat richtig viel Gnade mit dir gerade, also so richtig viel Barmherzigkeit gerade mit dir. Also richtig, richtig, richtig viel Gnade mit dir gerade. Wenn du keine Verfolgung oder irgendwas in deinem Leben erlebst. Oder du machst gewaltig was falsch. Das habe ich nie vergessen, als er das zu mir gesagt hat und mal mein eigenes Leben ein bisschen hinterfragt. Weil wenn ich Jesus laut bekenne, wenn du bei der nächsten Familienfeier mal erzählst, hey Leute, ich glaube an Jesus Christus, er ist der einzige Weg zum Leben und niemand anders führt zum Leben, keine andere Religion, sondern nur Jesus, dann kannst du mal gucken, ob du zum nächsten Familientreffen auch noch eingeladen wirst. Du kannst mal schauen. Versteht ihr, es ist eine außerordentliche Liebe. Und jetzt ist zum Schluss die Frage, letzter Punkt, wie können wir diese Liebe ganz praktisch leben? Wie kannst du diese Liebe, die Jesus gegeben hat, weil es geht um eine Liebe, die letztendlich bereit ist, dass du für deinen Nächsten stirbst, dass du für jemanden, der dir nicht Gutes tut, bereit bist sogar zu sterben. Die Frage ist, wie lebe ich das jetzt praktisch in meinem Leben? Und Jesus sagt das hier in den Versen. Er sagt, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Du kannst anfangen, vielleicht jemand auf deiner Arbeit zum Beispiel, der nicht nett zu dir ist, vielleicht unfreundlich, dem kannst du mal was Gutes tun, vielleicht ein ermutigendes Wort, vielleicht bringst du mal ein kleines Geschenk mit oder irgendetwas anderes Gutes. Das nächste ist, segnet ihr euch Fluchen. Bei Straßeneinsätzen erlebt man das immer wieder, dass Leute einen manchmal beleidigen. Sagen, ach ey, komm, hau ab mit deinem Jesus. Segne diesen Menschen. Ich sage ehrlich, ich finde das richtig schwer manchmal. Ich hatte das gerade letztens, da hat mir jemand wirklich etwas Unrechtes getan. Und ich war wirklich sauer. Ich war wirklich sauer. Und ich habe gemerkt, wie schwer das ist manchmal in solchen Situationen, wenn einem jemand Unrecht tut, diese Person im Namen Jesu zu segnen, ins Gebet zu gehen, zu sagen, Herr, du siehst, dass mir gerade Unrecht getan wurde, gib mir Liebe für diesen Menschen und segne ihn bitte in deinem Namen. Und dann kommt das Dritte, beten für diese Person. Im Gebet diese Person segnen und sie beten, für sie beten. Denk an einen Menschen, für den es dir wirklich schwerfällt, zu dem nett zu sein. Bete für diesen Menschen. Wenn du für ihn betest, verändert das nämlich auch dein Herz. Oder bist du dir zu gut für diese Person zu beten? Jesus war sich nicht zu gut für die Person, für uns zu beten. Jesus war sich nicht zu gut für unsere Sünden zu sterben, weil das Leid auf sich zu nehmen, weil er uns liebt. Das sind auch solche Sachen, wisst ihr, wie lästern oder so. Lästere ich mit über andere? Nimm ich vielleicht mal, rege ich mich auf über eine andere Person mit Wut und Aggression? Oder segne ich sie? In Psalm 109, Vers 4 steht, dafür, dass ich sie liebe, sind sie wider mich. Ich aber bete, steht da. Versteht ihr, diese außerordentliche Liebe, die Jesus hatte, die außerordentliche Liebe eines Christen, ist das Tun des Christen, sagt Bonhoeffer. Das Außerordentliche ist nicht darin, dass du das hier heute hörst und dass wir das vielleicht auch verstehen und lesen in der Bibel. Du machst einen Unterschied in dieser Welt. Du bist ein Licht in dieser Welt, wenn du das ganz konkret lebst. Unabhängig von deinen ganzen Emotionen für diese Person, von deinen Gefühlen, was du denkst, und du hättest jedes Recht, sauer zu sein, dass du das lebst praktisch in deinem Leben. Dass du den Menschen Liebe erweist. Denn die Liebe lässt diese Mauern um das Herz von Menschen zerbrechen. Die Liebe lässt das zerschmelzen, die Mauern um das Herz von Menschen. Wenn sie es eigentlich nicht verdient haben, du erweist ihnen trotzdem Liebe. Und du brauchst das selber, weil es auch dein Herz verändert und dich Christus ähnlicher macht. Am Ende steht hier: Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein im Himmel. Ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich werde zum Schluss kommen und nochmal kurz auf das Beispiel vom Anfang schauen. Erinnert ihr euch noch an den Mann vom Anfang, der vor Gericht stand? Dieser Mann, dessen Tochter umgebracht wurde, erinnert ihr euch noch an ihn? All die Menschen kamen nach vorne und haben gesagt, haben ihren Hass ausgedrückt, haben das Allerschlechteste gewünscht. Alles verständlich. Aus einer normalen Perspektive, aus einer normalen menschlichen Perspektive ist das voll verständlich. Aber da war ein Mann, der hat an Jesus geglaubt. Der hat den Unterschied gemacht. Er hat gesagt, sie haben es mir wirklich schwer gemacht, an Jesus zu glauben. Und es ist manchmal wirklich schwer, diese Liebe zu leben, die Jesus hat in unserem Leben. Es reißt diesen Stolz in unserem Herzen komplett ein. Es ist gegen unsere Natur. Aber dieser Mann hatte diesen Mut und hat gesagt, Herr Witchway, ich vergebe ihn. Man kann einen Bericht lesen im Internet. Sein Pastor, der hieß Dave Reichert, der ist immer wieder zu ihm ins Gefängnis gekommen, zu diesem Mörder. Und der Pastor beschreibt in diesem Bericht, wie schwer es ihm gefallen ist, für so einen Menschen zu beten. Für so einen Menschen immer wieder zu beten, immer wieder zu ihm ins Gefängnis zu gehen, ihm von Jesus zu erzählen. Es ist ihm schwer gefallen, das zu tun, sagt er ganz ehrlich. Aber er sagt, an einem Interview war er da, zum letzten Mal, und sagte zu ihm, Herr Witcher, ich möchte sicher sein, dass Sie das Evangelium verstanden haben. Jesus kann Ihnen vergeben, wenn Sie umkehren. Und er berichtet aus diesem Interview, dass der Herr Witcher wieder angefangen hat zu weinen, zusammenzubrechen, Reue gezeigt hat für seine Taten. Er sagt, er hat im Gefängnis Gott gefunden. Er hat Liebe gefunden. Er hat Jesus gefunden. Dass er umkehren möchte. Dieser Pastor war sich nicht zu gut, ins Gefängnis zu gehen. Er sagt, dass es schwer war. Aber er ist trotzdem gegangen. Das ist doch das, worum es geht. Dass wir diese Liebe, die Jesus zu uns hat, diese Liebe zu den Menschen in unserem Umfeld leben. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. In Jesu Namen. Segnen Sonntag euch an.